So, guten Morgen, liebe Geschwister, also ihr seid doch nicht verkirchlich, das merke ich, dass man auch so ein Lied, wenn man die Melodie nicht kennt, dann der Takt, der Rhythmus zum Schluss nicht mehr stimmt, auch singen kann. Das ist ganz gut so. Also ich freue mich, dass ich hier bin und danke Ihnen für die Einladung. Auch mir geht es so, wie der Bruder gebetet hat, man muss das, was in der Woche war, so mit beiden Händen manches Mal nach hinten schieben und sagen, so heute Sonntag, jetzt beginnt etwas Neues und heute stellen wir uns unter das Wort Gottes. Und so soll es auch heute Morgen sein. Ja, mein Thema, wie schon erwähnt, lautet das Wachstum im Glauben. Manche Brüder haben schon darüber gesprochen. Ich habe auch darüber schon Vorträge und Kassetten gehört, nachdem ich so einige Anregungen aufgenommen hatte von solchen Brüdern, die darüber gesprochen haben, ist dann zum Schluss doch etwas ganz anderes daraus geworden. Ein ganz eigener Vortrag. Und so soll es ja sein. Wir wollen ja nicht kopieren, sondern wir wollen uns mit dem Wort beschäftigen und aus dem Wort lernen und vom Wort uns immer neu orientieren lassen. Ja, Glaube ist auf Wachstum ausgerichtet. Auf der Glaube. Und dazu lese ich das Wort, das uns auch heute Morgen schwerpunktmäßig leiten soll, 2. Thessalonicher 1, Vers 3. 2. Thessalonicher 1, Vers 3. Und dort steht Folgendes. Wir müssen, liebe Brüder, Gott danken alle Zeit um euretwillen. So gebührt es sich. Denn euer Glaube wächst. Da steht es nun. Euer Glaube wächst. Und da steht noch dazu, wächst sehr. Euer Glaube wächst sehr. Und die Liebe eines jeglichen unter euch allen nimmt zu gegeneinander. Das passt auf München. Denn euer Glaube wächst sehr und die Liebe eines jeglichen unter euch allen nimmt zu gegeneinander. Oder ist es nicht so hier? Also, man muss da schon manches Mal fragen, wenn man so etwas liest und am besten dann seine eigene Kirchengemeinde einsetzen. Und dann kann man ja prüfen, ich meine jetzt nicht hier München alleine, du liebe Zeit, auch zu Hause, in der eigenen Gemeinde und woanders, darf man fragen, stimmt das auch bei uns, dass unser Glaube wächst? Und vor allem auch, dass die Liebe eines jeglichen unter uns gegeneinander zunimmt. Glaube und Liebe gehören nämlich zusammen, auch wenn heute Morgen der Schwerpunkt ganz zweifellos auf dem Glauben liegt in dieser Verkündigung. Wachstum. Der Glauben muss wachsen. Wir freuen uns doch, wenn unsere Kinder wachsen. Beim Glauben und bei der Vertiefung zu Gott und zu unserem Herrn Jesus Christus scheint man sehr oft davon Abstand zu nehmen. Glauben heißt auch Vertrauen und Treue. Glauben ist auch ein immer tieferes Vertrauen zu unserem Herrn Jesus Christus und eine immer größere Treue zu ihm und zu seinem Wort und vor allem auch seinen Verheißungen gegenüber. Er wird das tun, was er verheißen hat. Paulus hat die Thessalonicher beobachtet, wie sie immer fester und mutiger, vertrauensvoller ihr Christsein in einem heidnischen Umfeld lebten. Und wir leben letzten Endes auch in einem heidnischen Umfeld. Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte in unserem Land und besonders auch in Europa, in einem gottlosen Europa und auch sonst in der Welt, geben Zeugnis davon. Man spricht ja auch von den Neuheiden. Wenn ich sage, also wie gesagt, wir leben in einem heidnischen Umfeld, dann gibt es da noch einige andere Ausdrücke, zum Beispiel die Postmoderne. Also man ist noch hinter der Moderne, noch moderner wie die Moderne. Gibt es auch ein Buch, eine Evangelisation oder die Evangelisation in der Postmoderne? Noch einmal, gottlose EU, antichristlich. Letztlich eine Diktatur, keine Demokratie, weil die Gesetze werden nicht in Straßburg gemacht, sondern in Brüssel von den Kommissionen. Ein gottloses Deutschland. Die Türkei steht vor der Türe. Und die Kirchen sind im Dialog mit sich selbst und mit anderen Religionen. Und da möchte ich ein Wort dagegen setzen. Die Gemeinde Jesu Christi ist nicht im Dialog. Sie redet natürlich auch mit anderen und spricht mit anderen. Aber sie ist ein Zeuge. Die Gemeinde bezeugt. Wir haben ein Zeugnis, das Zeugnis vom Glauben, das Zeugnis von unserem Herrn Jesus Christus. Und da müssen wir einen klaren Kurs fahren. Und Gott sammelt heute seine Gemeinde. Man merkt es immer mehr oder man meint es zu merken, vorsichtig ausgedrückt, man meint es zu merken, dass bald das letzte Glied herbeigeholt ist. Und deshalb gibt es auch Erweckungen in vielen, vielen, vielen Ländern dieser Erde außerhalb Europas. Aber ich habe heute Morgen in meinem Auto, wie ich nach München fuhr, eine Kassette, die ich noch hören wollte, mir abgehört. Und da sagte der Redner, ich spreche sehr viel mit jungen Leuten und komme viel herum. Ich bin erstaunt, man meint auch, es würde in Deutschland eine Erweckung unter jungen Menschen geben. War ich sehr überrascht. Und es scheint auch so zu sein. Immer wieder gibt es junge Menschen, die sich haben rufen lassen. Also noch einmal, wir brauchen einen klaren Kurs und wir müssen Zeugen sein in dieser Welt, wobei uns zweifellos nicht der Mund zugebunden ist und man nicht auch mit anderen Leuten und Fremden und Außenstehenden spricht, also einen Dialog führt. Denn oft ist es vom ersten Kontakt bis zu einem tieferen Gespräch ein langer Weg. Doch wieder zurück. Nun gibt es beim Glaubenswachstum eine Schwierigkeit. Es gibt keinen Meterstab, an dem man das Glaubenswachstum messen könnte. Es gibt keinen Indikator dafür. Und da muss man fragen, wie misst man denn den Glauben? In der Schrift steht, der Glaube soll wachsen. Aber wie misst man das? Und darüber versuche ich nun heute Morgen eine Antwort zu geben. Und da hat uns Gott nicht ganz alleine gelassen. Mit der Wiedergeburt oder im Titusbrief, mit der Neuwerdung, Titus 3, Vers 5 und 6, mit dem Einswerden mit Christus, 1. Korinther 12, Vers 13, mit dem Gedrängtwerden mit dem Heiligen Geist, dieselbe Stelle, bekommen wir auch den Geist des Glaubens. Sehen Sie, wenn der Glaube wächst, sind wir nicht alleine. Gott hat uns den Geist des Glaubens gegeben, den Geist des Vertrauens, des tieferen Einswerdens mit Gott und mit Jesus. Wenn dieser Geist in uns wirksam wird, dann wächst auch der Glaube. Also noch einmal, dieser Geist des Glaubens befähigt uns, im Vertrauen, in der Treue immer stärker und fester zu werden. Ein Glaube ohne Geist. Es gibt ja Menschen, die können an Gott glauben, aber haben nicht die Wiedergeburt. Bleibt im Kopf und in den Gefühlen stecken. Und wird möglicherweise von manchen Zweifeln begleitet. Aber der Geist des Glaubens führt uns in eine immer tiefere Gottesbeziehung hinein. Jemand hat es mal so formuliert, Glaube ist die innigste Verbindung zwischen Gott und den Menschen. Und das ist richtig so. Mein Glaube, mein Vertrauen Das ist die innigste Verbindung zwischen Gott und den Menschen, so wie es auch zwischen Eltern und Kindern oder besser noch zwischen Kindern und Eltern sein kann. Und je tiefer wir in Gott hineinwachsen, umso mehr wächst unser Glaube oder auch umgekehrt, je mehr wir glauben, je inniger wir glauben und vertrauen, umso mehr wachsen wir in Gott hinein. Und wie schon am Anfang gesagt, muss noch hinzugefügt werden, zum Glauben gehört auch die Liebe, wie es diese Stelle 2. Thessalonicher 1, Vers 3, die ich vorgelesen habe, sagt. Und die Liebe eines jeglichen unter euch nimmt zu gegeneinander. Das war eine Gemeinde. Da lächelt man immer über den 1. und 2. Thessalonicher Brief, das sollen ja die ersten Briefe gewesen sein, weil sie so einfach strukturiert sind. Und dabei stehen die tiefsten und wichtigsten Wahrheiten darin. Wachstum im Glauben und die Liebe untereinander. Da hatte die Gemeinde in Korinth ein ganz anderes Kaliber. Die stritten sich vor weltlichen Gerichten. Ich weiß zwar nicht um was, vielleicht um ein Grundstück und einen Grenzstein oder sonst irgendetwas. Jedenfalls, die stritten vor weltlichen Gerichten und Paulus schreibt ihnen, übervorteilt einander nicht. Die haben sich wohl auch übervorteilt. Das heißt, etwas salopp ausgedrückt, die haben sich über den Tisch gezogen. Und doch war es die Lieblingsgemeinde des Apostels Paulus, wenn man überhaupt bei ihm von einer Lieblingsgemeinde sprechen konnte. Sehen Sie, auch in unserer Schuld und Sünde, unserem Versagen, liebt uns Gott trotzdem. Und das ist das Gute und Schöne, sonst müssten wir alle verzweifeln. In derselben Vortragsreihe, wo ich diese Kassette heute Morgen hörte, hatte ich schon eine andere gehört. Und da sagte der Redner, der ist jetzt über 70, nein, ich sage Ihnen, wer das war Sven Findeisen, der in Langensteinbach sprach und da hat mir jemand die Kassetten gegeben, oder einige davon gegeben. Und er sagte, die europäische Nationalhymne lautet, ja, das ist ja aus der 9. Symphonie von Beethoven, alle Menschen werden Brüder. Und dann sagte er, in der Gemeinde müsste man heute eher sagen, alle Brüder werden Menschen. Also sollen Menschen werden, weil es oft so dramatisch zugeht. Deshalb der Hinweis zur Liebe. Und noch etwas gehört dazu, die Glaubenswerke, oder die Werke des Glaubens. Das ist der Ausfluss der Tat aus meinem Glauben, damit möchte ich nicht errettet werden oder selig werden. Nein, es ist der Ausfluss meines Glaubens. 1. Thessalonicher 1, Vers 3 steht ein ganz wichtiges Wort darüber. Dort steht das Wort Glaubenswerk. Und dort heißt es, unablässig bin ich eingedenk eures Werkes des Glaubens und der Bemühung der Liebe. Und jetzt sind wir im 1. Thessalonicher Brief, einen Brief vor unserer eigentlichen Textstelle. Da schreibt der Paulus den Thessalonicher noch, ihr bemüht euch um die Liebe. Aber im 2. Brief schreibt er, ihr seid voll gegenseitiger Liebe untereinander. Das ist eine deutliche Verbesserung, würde ich doch sagen. Vom Bemühen zum Wachstum. Und vom Üben zum Erfolg, so könnte man das auch heißen. Anders ausgedrückt, wer im Glauben wächst, wächst auch in der Liebe. Wer im Glauben wächst, wächst auch in der Liebe und tut auch die Werke des Glaubens. Anders ausgedrückt, der Glaube wird sichtbar. Kehren wir zurück zum Glaubenswachstum. Ich habe ja gesagt, man kann das nicht messen. Zumindest nicht mit einem Meterstab. Das geht nicht. Aber man kann Wachstumsschübe beobachten. Man kann Wachstumsschübe beobachten. Das merken wir immer wieder. Wenn jemand zu uns sagt, du du bist gewachsen oder man merkt es selber, irgendwie hat man eine neue Stufe erreicht. Also nehmen wir einmal an, für eine Skala mit 100, nicht, das müssen nicht Zentimeter sein, 100% oder was auch immer, 100. Ja? Und der Start ist bei 0. 0, das ist also unsere Wiedergeburt. Da fangen wir an im Glauben. Und jetzt ein erstes Wort. Hebräer 6, Vers 1, und das kennen Sie alle auch. Hebräer 6, Vers 1. Und dort steht: Darum wollen wir jetzt lassen, was im Anfang über Christus zu sagen ist, und uns zu dem Vollkommenen, also dem Erwachsenen müsste man sagen, hinwenden. Wir wollen nicht abermals Grund legen mit der Lehre vom Abtun der toten Werke, als von Dingen, die nichts bringen, vom Glauben an Gott. Und dann geht der Text noch weiter. Hier steht nun: Glaube an Gott. Es gibt auch den Glauben an Jesus. Das steht zum Beispiel in Apostelgeschichte 16, Vers 31 und nochmals 34. An Jesus glauben, an Gott glauben, an ihn glauben, das ist der Anfang. Er ist mein Gott. Jesus ist mein Herr. Jesus, wichtig, ist der Sohn Gottes. Auf ihn vertraue ich. Und das ist auch der Glaube des Kindleins, wie es der erste Johannesbrief ausdrückt, Kapitel 2. Wie ein kleines Kind sollen wir Vertrauen zu Gott haben. Durch Jesus Christus natürlich. Voll Hingabe. Ohne Zweifel. Und so gefällt es dem Vater. Und so wachsen wir. Und noch etwas ist wichtig. Es ist immer Gott, der das Wachstum gibt. Dazu zwei Bibelstellen. 1. Korinther 3, Vers 7. 1. Korinther 3, Vers 7. Da geht es um Paulus und Apollos. Also ist weder der, der da pflanzt etwas, Paulus, noch der, der begießt, das ist Apollos, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Und wieder haben wir eine ganz schwere Hürde genommen und ein schweres Problem für uns herausgenommen. Nicht wir machen das Wachstum, sondern Gott gibt das Wachstum. Wie auch wir uns nicht heilig machen, sondern Gott macht uns heilig. Das ist etwas ganz Wunderbares. Und dazu noch Kolosser 2, Vers 19. Indem wir wissen, dass Gott das alles macht, der Sohn natürlich macht, der Vater macht es durch den Sohn, das entkrampft ein Christentum ungemein. Dass wir nichts aus uns selber tun müssen. Zweitens, Kolosser 2, Vers 19 nun. Und nicht festhalten das Haupt, aus welchem der ganze Leib durch die Gelenke und Bande Darreichung empfangend und zusammengefügt ist. Und jetzt kommt das, um was es mir geht. Das Wachstum Gottes wächst. Das heißt, der Leib Christi wächst das Wachstum Gottes. Auch Gott hat ein Wachstum, das ist nicht mein Thema heute Morgen, aber Gott hat ein Wachstum. Und wenn das Wachstum Gottes in der Gemeinde sichtbar wird, dann wächst der Glauben, dann wächst die Gemeinde. Damit meine ich das nicht zahlenmäßig zunächst, sondern der Einzelne wächst in seiner geistlichen Struktur. Er wird immer stärker, immer fester. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Wenn Gott das Wachstum gibt, dann müssen wir all das aus dem Weg räumen, was das Wachstum behindern würde, dass Gott in uns wirkt. Noch einmal, wenn Gott das Wachstum gibt, dann müssen wir all das aus dem Weg räumen, was dieses Wachstum behindert. Und erinnern Sie sich, es gibt das Wort, dämpft nicht den Geist. Den Geist löst nicht aus. Es gibt also so Dinge, wo man den Geist auslöschen kann und auch den Geist des Glaubens natürlich. Und Gott etwas in den Weg legt vielleicht. Und dann beginnt das Wachstum zu stocken. Sehen Sie, das sind die Umwege in unserem Leben, wo wir irgendwo Dummheiten gemacht haben. Dann bremst es auf einmal, dann merken wir, da geht es nicht mehr weiter. Und dann muss Gott auch da immer wieder eingreifen und sagen, halt, kehrt, oder etwas ablegen, etwas wegschieben, aus einem Kreis hinausgehen, damit meine ich keine Kirchengemeinde, sondern aus irgendwelchen Dingen, die ich mich verstrickt habe, und. Diese Möglichkeiten sind ja unendlich. Und dazu nun einige Hinweise. Was muss ich aus dem Weg räumen? Da gibt es ein Wort in 1. Korinther 5, Vers 7. Und dort heißt es 1. Korinther 5, Vers 7. Fegt den alten Sauerteig der Bosheit, ist da gemeint. Fegt den alten Sauerteig der Bosheit hinaus, damit ihr eine neue Masse werdet. Sehen Sie, da habe ich vielleicht etwas auflaufen lassen in meinem Leben, was nicht in Ordnung ist. Und dann sagt das Wort zu mir durch den Heiligen Geist, fege den alten Sauerteig hinaus. Und wenn der alte Sauerteig draußen ist, dann sind wir nämlich eine neue, gereinigte, saubere Masse. Oder ein sauberer, geistlicher Mensch heißt das auch. Und Sauerteig begegnet uns ständig in der Sünde, in der Begegnung mit dieser Welt und vielen anderen Dingen mehr. Und dann heißt es in Galater 5, Vers 9, ein wenig Sauerteig durchsäuert die ganze Masse. Auskehren, putzen, Hausputz, Großputz machen. Dazu gehören auch die toten Werke, das zweite Argument, was man tun kann, um das Wachstum nicht zu verhindern. Wir haben das Wort gelesen, Hebräer 6, Vers 1, die toten Werke wegschieben. Es gibt manchen Christen, und wer hätte das vielleicht nicht, der hat so Nebenbeschäftigungen. Nicht um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, sondern seinem Hobby zu frönen. Ich weiß nicht, was es alles gibt. Also ich kenne christliche Motorradfans. Und ich bin kein Motorradfahrer, sondern Entschuldigung, alle Motorradfahrer hier, die hören jetzt nicht zu. Aber ich fahre nicht Motorrad. Ja. Ich erlebe die Menschen nur auf der Autobahn und dann ärgern sie mich. Aber es gibt noch andere Nebenbeschäftigungen natürlich. Ja, nicht nur das Motorradfahren. Das sind unfruchtbare Nebenbeschäftigungen, möchte ich einmal sagen. Wo man aufgeht drin. Jeder, der im Beruf steht, im Leben steht und in Arbeit steht, der braucht ein Ventil. Alles wahr. Aber es ist eben die Frage, ist es mein Hobby oder ist es mein Ausgleich? Also das zähle ich einfach zu den toten Werken und da kann sich jeder selbst prüfen. Es darf auch jemand sagen, ich habe so etwas nicht, dann ist es ja umso besser. Sauerteig, tote Werke. Und nun spricht Paulus in 2. Korinther 7, Vers 1 von etwas. Und das ist die sogenannte Selbstreinigung. Wir sagen ja immer, und das habe ich heute Morgen auch schon einmal gesagt, Gott tut's, er heiligt mich. Gott gibt das Wachstum. Aber dann heißt es Selbstreinigung. Das heißt, ich muss immer wieder, wenn ich etwas merke, dass etwas nicht stimmt, mich reinigen vor Gott oder vielleicht auch mal sogar mit einem Bruder oder einer Schwester sprechen und sagen, hier stimmt das etwas nicht, hilf mir weiter, oder auch gar nicht so seelsorgerlich, einfach im Gespräch ergeben sich manche Lösungen von Reinigungsproblemen meines Geistes und meiner Seele. Und das vierte, da steht in 2. Korinther 5, Vers 9, in der zweiten Vershälfte, ihm wohlgefällig sein, ihm wohlgefällig sein. Es gibt viele Kinder, oder früher muss man sagen, gab es viele Kinder, die wollten ihren Eltern wohlgefällig sein. Vielleicht auch dem Lehrer mit grimmiger Miene war man wohlgefällig. Aber Gott kann man mit gutem Gewissen wohlgefällig sein. Und das ist eine Einstellungssache. Will ich meinem Gott und Vater und unserem Herrn Jesus Christus wohlgefällig sein oder will ich meinen eigenen Weg gehen? Und dazu gehören untertan sein unter Gott und gehorsam sein. Das gehört zusammen. Ich bin unter Jesus, unter dem Wort. Ich will ihm und seinem Wort gehorsam sein. Nicht gesetzlich, du sollst, du musst und wenn du nicht, dann. Nein, nein. Das ist lebensmäßig zu verstehen einfach. Ich will untertan sein dem Haupt. Ich will meinem Gott gehorsam sein. Das ist die Einstellungssache. Dazu lese ich Ihnen eine Begebenheit aus dem Leben Jesu. Lukas 2, Vers 49 und 51. Und dort steht, das ist ja der zwölfjährige Jesus im Tempel. Und er sprach zu ihnen, zu den Eltern, was ist es, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Der Tempel ist seines Vaters. Dort wollte er sein und musste er sein. Und nun Vers 51. Und er ging mit ihnen, jetzt mit den Eltern, von Jerusalem hinab und kam nach Nazareth. Und er war ihnen untertan. Jesus war gehorsam dem Vater und gehorsam seinen Eltern. Er hat beides miteinander gelebt. Und seine Eltern waren fromme Leute nach dem Gesetz und den Propheten. Und sie haben dem Bub Jesus, er war ein Bub, ein Junge, auch nichts verlangt, was außerhalb der Schrift war. Deshalb konnte er ihnen auch ohne weiteres untertan sein. Und so ist es auch mit uns, unserem Herrn Jesus, unserem Vater untertan sein und im Nebengang auch den Eltern, wenn man jung ist, und auch der Obrigkeit, wie es die Schrift sagt. Also, weiter. Jetzt bin ich, glaube ich, schon beim fünften kommt jetzt, ja. Wir müssen das tun, was das Wachstum fördert, und da gehört neben der inneren Reinigung auch die Ernährung dazu. Wir müssen den Menschen, den Geistlichen, auch ernähren. Ich habe ja am Anfang gesagt, ausfegen, putzen, reinigen, tote Werke ablegen, tun, was Gott wohlgefällig ist. Das gehört dazu. Aber das Fünfte in dieser Aufstellung oder Zusammenstellung ist, wir müssen ihn richtig ernähren. Wenn wir unsere Kinder nicht ernähren, dann wachsen die doch nicht. Und es geht immer wieder durch die Presse, dass da irgendwo von einem Elternteil ein Kind verhungert ist. Man ließ es verhungern. So, nochmal Lukas 2. Sie hätten fast den Finger drin lassen können. Lukas 2, die gleiche Stelle, 10 Verse vorher, Vers 40. Lukas 2, Vers 40. Dort heißt es, Jesus wuchs. Also Text, das Kindlein aber wuchs und wurde stark oder erstarkte und war erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Das Kindlein wuchs und wurde stark, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war bei ihm. Ein ganz, ganz aktuelles Thema. Wir ernähren heutzutage uns und unsere Kinder falsch. Weil ich heute Morgen etwas spät dran war, ich war schon pünktlich hier um 9:30, aber ich wollte um 9 hier sein, da hat mir es nicht mehr gereicht, so richtig zum Frühstücken. Da bin ich da vorne um die Ecke und da habe ich an der Rezeption ein Mass gegessen, zum ersten Mal in meinem Leben. Und da sage ich immer, das ist auch so etwas von der schlechten Seite der Ernährung, was da drin ist, da liest man besser nicht. Wir ernähren heutzutage uns und unsere Kinder falsch. Da gibt es ein Buch von Hans-Ulrich Grimm, Die Ernährungslüge. Dieses Buch schildert unter anderem die heutige Ernährungssituation. Das kann auch ein Bild auf unsere Kinder. Andere haben Lernschwierigkeiten, weil sie kein rechtes Frühstück und auch kein echt rechtes Mittagessen bekommen. Und dann spricht man ja in unserer Sprache heute von Fast Food, das heißt vom Schnellessen, und von Junk Food, das ist das Wegwerfessen, das taugt nichts. Jetzt muss ich aufpassen, Pepsi Light und Cola Light, nicht, das sind auch so ganze Menge Giftstoffe drin, ich sage dann gerne Sterbehilfe. Energy Drinks, ich habe mir einmal eins gekauft oder geschenkt bekommen, ich habe was da draufsteht, gelesen, das habe ich ungeöffnet in Mülleimer geschmissen. Dann sind Geschmacksverstärker drin, Farbstoffe, da gibt es E, Farbstoff wird mit E bezeichnet, E sowieso, da ist Aluminium drin, und also Dinge, die Alzheimer fördern. Könnte man jetzt fortfahren, will ich nicht. So war es bei Jesus nicht. Er wurde jetzt wieder geistlich gesprochen, gesund ernährt. Und so soll es auch bei uns sein, soll es auch bei mir sein, sehr speziell. Aber ich bin noch nicht zu Ende mit diesem Thema. Nochmal Lukas Evangelium, Kapitel 4 jetzt, Vers 16. Erster Teil. Und er, Jesus, kam nach Nazareth, wo er erzogen war. Zunächst Punkt, weiter lese ich nicht. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen war. Da muss man in den Grundtext hineinsteigen. Und dann heißt das eigentlich, wo er ernährt worden ist. Ich habe nochmal nachgeguckt. Das Wort heißt nähren, speisen, auch stillen für ein Kind, mästen und erziehen. Hier wird mit erziehen übersetzt. Aber da merkt man schon, der Tenor liegt auf ernähren. Und da gibt es noch eine andere Lesart, das nicht immer ist, nicht ganz uninteressant bei guten Lesarten. Da heißt es, wo er hinaufgenährt worden ist. Das heißt also aufgepäppelt vielleicht oder so ernährt, dass er wuchs. Jesus wurde in Nazareth ernährt und deshalb wuchs er. Ist ja klar. Dort gab es für ihn auch eine geistliche Ernährung. Die Synagoge, die Schriftlesung. Dann das Vorsagen der Texte durch seine Eltern im eigenen Elternhaus waren fromme Leute und die kannten ihre Schrift. Die haben noch nicht Bücher gekauft wie wir, sondern da musste man vieles im Kopf behalten und es dann auch weitergeben. So war es im Hause Josef und Maria. Und ich habe so den Eindruck, dass so wie es heute mit unserer Ernährung steht, sie wird immer dürftiger, auch unsere geistliche Ernährung weitgehend dürftiger geworden ist. Untersuchungen haben ergeben, dass der Gehalt an wertvollen Inhaltsstoffen in unserer Nahrung, insbesondere Gemüse und Salaten, also Vitamine, Mineralien und so weiter, in den letzten Jahren drastisch abgenommen hat. Wenn also so eine Untersuchungsinstitut in den Supermarkt geht und untersucht einen Salat, da ist ja schon fast nichts mehr drin. Und noch einmal, man hat genauso den Eindruck, dass heute die Verkündigung hin und her inhaltlich drastisch abgenommen hat. Und deshalb sind wir ja übrigens hier, um diesem Mangel abzuhelfen. Sehen Sie auch unsere geistlichen Songs, nennt sich das. Das sind geistliche Flachmänner teilweise. Also ich bin ja nun 65 Jahre alt und da sage ich, ich muss ja nicht mehr alles mitmachen. Und wenn dann diese Lieder gesungen werden, die ich so nur halb kenne oder vom Hören kenne, da habe ich immer ein Problem. Da wird immer alles wiederholt. Und ich bin immer an einer anderen Stelle, wie die gerade singen. Entweder sind sie im Refrain oder sind sie im Haupttext und dann in der Wiederholung, ich bin schon weitergegangen. Also das funktioniert bei mir nicht immer. Aber unabhängig davon, wenn man den Text liest, dann möchte man fast sagen, darf es noch ein bisschen weniger sein, aber dann ist wirklich nichts mehr drin. Und ich gucke erst mal, ob das Wort Jesus überhaupt vorkommt. Wenn das nicht vorkommt, dann ist am besten, man blättert gleich weiter. Ich möchte diese Lieder nicht schlecht machen. Nicht, dass man mich falsch versteht. Aber es gibt vieles, was dort sehr, sehr dürftig ist. Aber nun wieder zu uns. Wir sind nicht ohne Hilfe. 1. Timotheus 4, Vers 6. 1. Timotheus 4, Vers 6. Und dieser Vers ist nun eine Anregung, auch die vorangehenden Verse nicht hier, sondern zu Hause zu lesen. Mindestens eine Anregung. Wenn du dieses den Brüdern vorstellst, nämlich das Vorangegangene, deshalb sage ich, zu Hause lesen, so wirst du ein guter Diener Christi Jesus sein. Auferzogen und jetzt wörtlich genährt durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, welcher du genau gefolgt bist. So, jetzt haben wir es. Es sind die Worte des Glaubens, das heißt die Worte der Schrift, die wir glauben. Die nähren uns. Deshalb muss man die Bibel lesen. Auch wenn es manches Mal Überwindung kostet. Und dann muss man eine gute und gesunde Lehre haben. Und deshalb sind wir auch hier, weil wir doch meinen, bei aller menschlichen Schwachheit, die wir haben, und Unvollkommenheit, und manchem vielleicht auch Falschen, was wir sagen, dass es doch eine gesunde Lehre ist, die wir vermitteln möchten. Und Paulus schreibt einmal in 1. Thessalonicher 2, Vers 7, ich bin in eurer Mitte zart gewesen, wie eine Amme. Ich habe das nachgeschaut im Grundtext, eigentlich wie eine nährende Mutter oder wie eine nährende Frau. Ihre eigenen Kinder pflegt, nicht wie eine Amme. Eine Mutter, eine eigene Mutter, eine Mutter ihre Kinder pflegt. Und so auch Paulus, er hat die Brüder genährt, gepflegt. Er war bestimmt ein hervorragender Seelsorger mit innerem Engagement, wie man sagt. Man stellt Paulus immer so dar als einen fanatischen Menschen. Früher im Gesetz fanatisch und jetzt im Evangelium fanatisch. Zweifellos war er. Es gibt keinen konsequenteren Nachfolger Jesu wie ihn wahrscheinlich. Aber er war auch zart wie eine Mutter, die ihre Kinder nährt. Und so mögen doch wir und alle Brüder sein, wie Mütter und auch unsere Schwestern natürlich, wie Mütter, die ihre eigenen Kinder ernähren. Oder eine Stelle, Epheser 5, Vers 29. Niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, und jetzt kommt das wieder, was ich ins Geistliche übersetzen möchte, sondern ernährt und pflegt auch, wie auch Christus, die Gemeinde. Also auch Jesus ernährt seine Gemeinde und lässt uns nicht alleine. Und wenn der ein oder andere schon in einer Kirchengemeinde war, wo es absolut gar nichts mehr gab, außer Außenpolitik in den Predigten, dann darf man Gott bitten, und er wird an irgendeinem Zeitpunkt, bevor man ganz verhungert ist, wieder einen Nahrungsschub geben und uns in eine richtige Gemeinschaft bringen. Und noch ein Wort aus Epheser 6, Vers 4. Und ihr Väter, Epheser 6, Vers 4. Und ihr Väter, reitet eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf, das heißt, ernährt sie in der Zucht und der Mahnung des Herrn. Also in den Geleisen des Glaubens und in der Ermahnung, könnte man auch sagen, Ermunterung, das ist das gleiche Wort, Paraklet, Zuspruch, in dem Zuspruch des Herrn. Da nehme ich nicht so gerne Ermahnung, da streiche ich immer mehr aus meinem Wortschatz. Es ist wichtig, aber da ist doch viel wichtiger, in der Ermunterung des Herrn. Der Herr ermuntert uns zum Weg mit ihm und zum Glauben. Das ist doch nicht nur eine sture, geistliche, ja, fasselig gesagt, Prügelei. Nein, nein, nein. Der Glaube ist etwas Ermunterndes. Wir gehen auf ein Ziel zu. Wir haben eine Freiheit in Christus. Da muss man nicht immer nur mit der Zuchtrute kommen. Wie es Paulus sagt, ihr habt, könnt ihr 10.000 Zuchtmeister haben, ihr habt aber wenige Väter. Und ich denke, wir sollten Väter in Christus werden und Mütter in Christus, die uns anbefohlenen, zwar in der Furcht und Zucht des Herrn halten, aber dann auch ermuntern zu einem Glauben, der gesund ist. Ich bin seit 3,5 Jahren, muss ich für mein eigenes Essen sorgen. Und da höre ich fast täglich, Herr Weber, was wollen Sie heute essen, besonders, beziehungsweise was soll ich heute kochen? Ja, so stelle ich meinen eigenen Speisezettel zusammen. Da bin ich so ein bisschen ein Bio-Freak geworden. Und da stelle ich dann umgekehrt oder jetzt übertragen die Frage an uns, was ist für uns die beste geistliche Bio-Speise? Und ich habe das ja schon zu beantworten versucht, aber ich will noch ein bisschen tiefer einsteigen und weiter fragen, was gehört bei unserer Ernährung nur noch dazu? Wir haben das Wort des Glaubens gehabt, jawohl. Da möchte ich noch einiges anfügen. Das Wort des Glaubens, von dem wir oben gesprochen haben, ich glaube, das war 1. Timotheus 4, Vers 6, dann sagt Jeremia in Jeremia 15, Vers 16, ich habe dein Wort gegessen. Ich habe dein Wort gegessen, seht. Das Wort so aufnehmen, als ob wir es essen würden. Das ist eine solche Nahrungsaufnahme. Das Wort, im Wort arbeiten, lesen, stehen bleiben und versuchen aufzunehmen. So verstehe ich das. Dann den Willen Gottes tun. Jesus sagt in Johannes 4, Vers 34, meine Speise ist, dass ich den Willen Gottes tue, und dann heißt es, glaube ich, noch, sein Werk vollende. Der Wille Gottes, unsere Heiligung, der Wille Gottes, unser Dank, so steht es in 1. Thessalonicher 4, Vers 3 und 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Man kann nicht wachsen, wenn man gegen Gottes Willen agiert und ungehorsam ist, deshalb Wille Gottes tun heißt auch gehorsam sein. Dann ist die Gemeinschaft wichtig, das gegenseitige Fördern, der Austausch, der Erfahrungsaustausch, das Gespräch, natürlich nicht nur übers Wetter, das weiß ich auch, oder wisst ihr auch. Dann das Gebet, ganz wichtig. Dann das Hören des Wortes, nicht nur lesen, sondern das Hören des Wortes, dass die Auslegung, dass das, was Apollos gemacht hat, ich habe das vorgelesen, 1. Korinther 3, Vers 6, Apollos hat begossen, das ist die Auslegung des Wortes Gottes. Das, was wir Sonntagmorgens hören, was wir in der Bibelstunde hören. Und dann sagt Jakobus auch, wie er eben so ist, auch das Tun des Wortes, das gehört dazu. Und dann sollten wir nicht vergessen, die großen Stellen über das Ablegen und das Anziehen. Kolosser 3, Vers 8, Kolosser 3, Vers 12 und andere Stellen. Ablegen von dem Alten, was uns noch umgibt, und anziehen, Jesus anziehen. So heißt es, Jesus anziehen. Sehen Sie, darüber will ich nicht weiter etwas sagen. Aber Jesus anziehen, das geht nicht von gestern auf vorgestern. Das ist ein lebenslanger Prozess und da bekommt man irgendwann mal Verständnis dafür, was das bedeutet. Ja, und jetzt sind wir gewachsen. Da stelle ich, wie ich schon gesagt habe, auch Knotenpunkte fest. Das sind so die dicken Striche, die Zehnermarken. Da merke ich, merken andere, ist gewachsen. Ich habe gelernt, ihm immer mehr zu vertrauen, alles ihm hinzulegen. Das gehört auch dazu, die Hingabe, ihm alles hinlegen. Herr, tue du doch das Werk. Ich bin unfähig. Noch einmal, das sind Lernprozesse und Erfahrungsprozesse. Und die müssen wir alle leben. Ja, und nun wächst der Glaube. Jetzt frage ich, wohin wächst er? Ein Baum wächst in den Himmel, wie man sagt. Kolosser 2, Vers 5. Kolosser 2, Vers 5. Dort steht die Antwort. Und ich freue mich, wenn ich sehe eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus. Nur, dort steht nicht Epi, dort steht nicht auf oder an Christus, dort steht was anderes. Euren festen Glauben ist im Griechischen in Christus hinein. Dorthin wachsen wir. Wir wachsen in Christus hinein und werden so immer fester mit ihm verbunden. Sehen Sie, und in Hebräer 6, Vers 1 stand noch Glauben an Jesus oder an Gott. Und jetzt heißt es Glauben in Christus hinein. Dort hinein wachsen wir. Dort hinein führt uns der Glaube letzten Endes. Das ist damit gemeint. Und das können wir jetzt auch als Jünglingstand bezeichnen. In Christus hineingewachsen sind wir. In dieser Stelle, 1. Johannes 2, Vers 12, folgende, dort heißt es, die Jünglinge haben überwunden durch die Kraft Christi. Sie haben Anfechtungen durchgestanden. Sie haben Siege und natürlich auch Niederlagen erlebt. Und da hat man auch das Mischwesen erkannt. Ein Problem unserer Tage, das Mischwesen. Also, ich wiederhole, in ihn hineinwachsen wachsen heißt immer fest mit ihm verbunden sein. Das heißt auch immer mehr Wurzeln in ihm, immer mehr einen festen Stand in ihm haben. Oder anders ausgedrückt, wie so eine Veredelung, wenn wir in Christus hineinveredelt worden sind, auch das mag ein Bild sein, so mit der Zeit verwächst sich das, diese Veredelungsstelle, man sieht gar nicht mehr, wo war der alte Baum und wo ist die neue Veredelung? Ganz in ihn hineingewachsen, ganz eins mit ihm geworden sein. Wer wachsen will, braucht einen Grund und deshalb wachsen wir in Christus hinein. Und es gibt noch ein Wort, Kolosser 1, 23, gegründet sein in Christus. Kolosser 1, 23, wenn ihr anders in dem Glauben gegründet seid und fest bleibt und nicht abbewegt werdet von der Hoffnung des Evangeliums. Jawohl, wenn wir gewachsen sind, wenn wir gegründet sind, der Glaube in Christus, dann werden wir auch nicht von jedem Wind der Lehre hin und her bewegt. Und es gibt viel Wind, schon früher und auch heute in Sachen der Lehre. Da ist man auch nicht mehr abhängig von seinen Stimmungslagen, sondern im Glauben gegründet. Der Glaube ist eine feste, stabile Sache des inneren Menschen geworden. Und nun streben wir dem Höhepunkt zu. Auch die Uhr, die richtige, echte Uhr läuft ja auch. An die muss man auch denken. Also wir nähern uns dem Höhepunkt 100% oder wenn Sie wollen 100 Grad. Was ist die höchste Form des Glaubens? Und sie ist erreichbar, möchte ich dazu sagen. Es ist der Glaube in Christus. Natürlich waren wir von Anfang an bei unserer Wiedergeburt in Christus, aber wir müssen da erst auch noch hineinwachsen. So ähnlich wie ein Beispiel, das ich sehr gerne benutze, eine Mann und eine junge Frau, ein junger Mann, eine junge Frau heiraten. Nicht? Früher war das so, heute ist es nicht mehr ganz so üblich. Aber wenn sie eben verheiratet waren, dann war sie Hausfrau. Aber sie musste ja erst noch Hausfrau werden, obwohl sie Hausfrau war, ist doch klar. Man kann das nicht alles sofort. Man hat mal die Töchter früher auf so eine Schule geschickt, da konnte man dann bügeln und kochen und sowas lernen, ist alles recht und gut. Gibt es wohl auch heute noch. Aber man muss trotzdem Übung haben. So ist das auch mit unserem Glauben. Wir sind in Christus, aber wir müssen noch viel, ganz eng mit ihm verbunden werden und ganz tief in ihn hineinwachsen. Trotzdem, die höchste Stufe des Glaubens ist der Glaube in Christus. Und da bin ich noch nicht ganz am Ende, da kommt noch was dazu. Epheser 1, Vers 15 aus dem ersten Gemeindegebet. Epheser 1, Vers 15. Darum, auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus, und dort heißt es wörtlich, in dem Herrn Jesus. Aha, klingt schon anders. An jemand glauben oder in jemand sein und in ihm glauben, das ist ein gewaltiger Unterschied. Und da kommen diese wunderbaren Dinge, die wir ja immer wieder hören, die uns so wichtig sind in unserer Verkündigung. Ich in ihm, ich in Christus. Und da gibt es eine Wechselbeziehung, ich in ihm und er in mir. Das gehört zusammen. Galater 2, Vers 20. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist Christus in mir. Es war das Erlebnis vieler Gläubigen, auch von mir. Christus lebt und in mir und nicht mehr lebe ich. Jetzt lebt Christus sein Christusleben in mir aus. Und auch sein Glauben, wie wir noch sehen werden. Vielleicht habe ich das hier auch schon gefragt. Tue ich öfters. Wenn ich bei mir Hochmut feststelle, was ist dann das Gegenmittel? Indem ich vor dem Spiegel stehe und sage, ich will demütig sein, ich will demütig sein, ich will demütig sein. Damit werde ich nicht demütiger. Das Gegenmittel heißt Christus, in dem er sein Demutsleben jetzt in mir auslebt. Und ich sage, Herr Jesus, du lebst in mir, jetzt lebe dein Christusleben, dein Demutsleben in mir aus. So werde ich demütig. Ich kann mich dressieren, natürlich, demütig zu sein. Aber das lebt nicht. Wenn Christus sein Demutsleben in mir auslebt, dann bin und werde ich demütig. Auch das ist ein Lebenslanger Prozess, Wachstum hört bei Christen erst aus, wenn sie ihre Augen zu auf, wenn sie ihre Augen zugemacht haben, nicht vorher. Und dann geht das weiter. Denn das, was ich jetzt lebe im Fleische, das lebe ich im Glauben und jetzt wörtlich des Sohnes Gottes. Seht ihr? Jetzt ist mein Glaube der Glaube des Sohnes Gottes. Jetzt ist Glaube erst richtig. Und selbst Jakobus, nein, nicht selbst Jakobus, und Jakobus schreibt, habet Glauben Jesu. Jetzt dürfen wir durch seinen Glauben leben, den er in uns wirkt und können dadurch mit großem Freimut zu Gott kommen und vor ihm stehen mit aufgedecktem Angesicht. Das ist ja die Stelle 2. Korinther 3, Vers 18. Und alle anderen, die Nation und Israel, haben noch die Decke über den Augen. Und mit diesem Glauben Jesu in uns leben wir in einem unbändigen Vertrauen zum Vater. Und jetzt erkennen wir auch sein Ja zum Vorsatz und den Wegen Gottes. Sein Ja zum Kreuz. Sein Wissen, der Vater bringt mich aus dem Tode zurück. Und sein Ja zu allen Wegen Gottes, da muss man nur die Psalmen lesen, auch Johannes Evangelium einiges. Und so auch wir, und da steht in 1. Korinther 11, Vers 1, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Und wer das vertiefen möchte, der möge, wenn er es besitzt, das Neue Testament von Ludwig Albrecht nehmen, die Übersetzung von Ludwig Albrecht, die in den Anmerkungen manches Mal recht interessante Sachen hat. Ansonsten ist es eine Übersetzung, die ich nicht nehme, aber da gibt es interessante Anmerkungen. Und dort hat er zu Römer 3, Vers 26 gerade diese Sache, Glauben Jesu, in wunderbarer Weise ausgelegt. Und es ist wirklich lesenswert, was der Mann dort schreibt. Und damit wird wiederum deutlich, wir sollen und dürfen unser Leben so einrichten, dass der Glaube Jesu in uns wirksam wird. Und dieser Glaube Jesu führt uns in die Erkenntnis Gottes. Und dann sind wir dort, wo es im 1. Johannesbrief in Kapitel 2 heißt, dass wir vom Kindleinstand über den Jünglingstand zum Väterstand gekommen sind, Väter geworden sind. Und Väter in Christus sind, die den Vater erkennen. Väter im Glauben sind Menschen, die den Vater erkennen, seine tiefen inneren Geheimnisse, 1. Korinther 2, Vers 10 und Vers 14, und dann auch Verwalter der Geheimnisse Gottes werden. 1. Korinther 4, Vers 1. Und in der Gemeinde gehört noch unabdingbar etwas dazu. 1. Thessalonicher 3, Vers 10. Wir bitten Nacht und Tag gar sehr, dass wir sehen mögen euer Angesicht und zurechtbringen, was etwa an eurem Glauben mangelt. Aha. Er spricht auch zu den Thessalonichern im ersten Brief, es könnte ja bei euch etwas mangeln am Glauben. Wenn wir kommen, wenn die Brüder kommen, dann wollen wir miteinander reden und wollen gegenseitig uns stützen und das ersetzen, das noch hinzubringen, heißt das auch, was in eurem Glauben mangelt. Und das ist für mich auch das Lehen, dass wir in der Bruderschaft, dass wir das am Glauben des Einzelnen ergänzen mögen, was noch fehlt. Wir brauchen Brüder und Schwestern. Unabdingbar. Der Individualismus in den Gemeinden ist zu einem Problem geworden. Das sind 100 Grad. Das sind 100%. Den Glauben Jesu Christi haben und ihn leben dürfen. Ich habe irgendwo mal diesen Vortrag gehalten. Da hat jemand gesagt, oh, ich bin bei 80%. Nun ja, ich kann es nicht beurteilen. Ich würde nicht wagen zu sagen, wo ich stehe.
Aber immerhin, ich möchte mich danach ausstrecken. Und das ist das Wichtigste, uns ausstrecken danach. Es gibt noch mehr wie 100%. Es gibt noch eine Krönung. Da ist oben noch ein Krönchen drüber, über dieser Skala. Markus 11, Vers 22. Markus 11, Vers 22. Habt Glauben Gottes. Dort steht zwar Glauben an Gott. Habt Glauben Gottes. Den Glauben Gottes haben. Die Liebe glaubt alles. Gott ist Liebe. 1. Korinther 13. Sie glaubt alles. Und das bedeutet, Gott vertraut in alle seine Verheißungen, die er gegeben hat. Gott vertraut in alles, was er je getan und geschaffen hat. Von der Geburt des Sohnes bis zur Vollendung. Und er glaubt und vertraut dem nicht nur, sondern er weiß das ganz sicher. Wenn einer zweifeln könnte, Gott zweifelt nie. Er weiß, ich bringe das fertig. Durch alle Fairnisse und alle Geschehnisse dieser Welt hindurch. Wenn Sie mir noch ein paar Minuten geben. Ich habe in diesen Tagen eine Bildungslücke geschlossen. Ich meinte, das sei eine Bildungslücke bei mir gewesen und habe sie nun endlich geschlossen. Das überlege ich mir schon 20 Jahre lang. Ich habe das Buch gelesen, George Orwell 1984. Es ging ja durch die Presse, viele kennen es. Es ist keine Weltliteratur. Ich bin ganz unzufrieden gewesen. Zweifellos, diese Folterungen und was es da alles gibt, die können uns auch treffen. Ein hoffnungsloses Buch. Wissen Sie, dass der große Bruder, und sie haben Opposition gemacht, hat dieses verliebte Paar, dann haben die nichts anderes fertiggebracht zu sagen, die Partei lebt ewig, vielleicht 100 Jahre, 1000 Jahre und vielleicht ändert sich mal etwas und wir wollen nur eins. Im Gegensatz zu anderen Diktaturen, die haben alle umgebracht, wir wollen die Leute umerziehen, sie sollen den großen Bruder lieben, das war alles. Dafür haben sie Menschen halb totgeschlagen und gefoltert und eine Gehirnwäsche gemacht. Und der Mann, um den es da ging, der hat am Ende dann dem großen Bruder zwar geliebt, hat sich aber dann als Hauptbeschäftigung Schach gespielt und Gin getrunken. Ja? Ich meine, so kann man das auch dann sehen. Sehen Sie, das ist nicht unsere Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung, die heißt Jesus Christus, die heißt Gott, der Vater wird sein, alles in allem und allen. Das ist unsere Hoffnung. Und da werden wir am Ende nicht so zusammengeschlagen sein, dass wir nur noch Schach spielen und Gin trinken, sondern werden wir in der großen Freude und Freiheit Gottes leben. Weg von Fleisch und vor allem auch weg von jeder Sünde und jeder Bindung in der Freiheit eines Christenmenschen sein. Also, habt Glauben Gottes. Und nun steht auch in Epheser 5, Vers 1 ein Wort. Seid Nachahmer Gottes. Seid Nachahmer Gottes. Da gehört dieser unbändige Glaube dazu und da gehört diese vollkommene Liebe dazu. Und die Werke des Glaubens gehören dazu. Das ist das Tun Gottes. Und schon im Alten Testament, im 5. Mose 32 steht, der Gott, der treu und ohne Trug, das könnte man genauso gut übersetzen, der Gott des Glaubens und ohne Trug. Emunah ist im Hebräischen Glaube, Treue, Vertrauen, wie übrigens das Pistis im Griechischen auch. Wir haben nun einen großen Weg gemacht und haben untersucht, was es bedeutet. Wachsen im Glauben, Wachstum im Glauben. Es begann mit dem Glauben an Jesus Christus und an Gott, den Vater. Und dann sind wir gegangen, die Wachstumsrichtung hinein in Christus. Und wir haben uns in Christus wiedergefunden. Und als höchstes Ziel den Glauben Jesu Christi selbst erkannt. Dorthin müssen wir hingehen. Herr Jesus, lebe du deinen Glauben, dein Christusglauben in mir aus. Und dann dürfen wir noch die Krönung erleben, den Glauben Gottes, den selbstverständlich auch Jesus hatte, ohne Zweifel, völlig dem Vater vertrauend. Und nun möchte ich wenigstens noch erwähnen, es gibt noch die zweite Säule, die Glaubenswerke und die Bemühungen der Liebe. Glaube kann nie ohne Werke sein, denn wir werden auch nach Werken gerichtet. Das wird immer wieder negiert von vielen, aber es stimmt einfach nicht. Es steht so da. 2. Korinther 5, Vers 10 und 11 und 1. Korinther 3, Vers 17 folgende. Nach unseren Werken werden wir gerichtet. Glaubenswerk ist alles das, was ich aus meiner Beziehung heraus zu Jesus und zum Vater tue. Da ist das Werk eines Evangelisten, 2. Timotheus 4, Vers 1, oder das Werk des Dienstes, Epheser 4, Vers 12, und dazu gehört das Apostelamt, das Prophetenamt, das Evangelistenamt, das Hirtenamt und das Lehreramt. Dann die praktische Nächstenliebe. Das Werk des Herrn treiben, darin arbeiten, 1. Korinther 15, 58, 1. Korinther 16, 10. Jesus tat das Werk Gottes. Und wir tun es auch, Römer 14, 20. Und das darf man nicht zu eng sehen. Das Werk des Glaubens, das Werk Gottes treiben ist das, der Einsatz meiner Gaben, das Wuchern mit meinen Pfunden letzten Endes. Ob das vollzeitlich im Dienst ist, ob das nebenamtlich ist, ob das in meiner Gemeinde geschieht, wo ich ein Glied bin, ob das draußen Begegnung mit Menschen geschieht, irgendwo, wo ich das Werk Jesu treibe, das ist letzten Endes Werk des Glaubens, etwas, das aus dem Vertrauen, dem Glauben an Jesus herauskommt. Es geht um das, was ich um Jesu und des Vaters Willen tue. Und dann auch hier wieder noch ein mutmachendes Wort, und damit komme ich ziemlich schnell an den Schluss. Epheser 2, Vers 8. Denn aus Glauben seid ihr errettet worden durch den, nein, denn aus Gnade seid ihr errettet worden durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken und so weiter. Sondern wir sind geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und wieder einmal müssen wir uns nicht verkrampft anstrengen, sondern die Werke hat Gott, der Vater, schon längst vor und zubereitet und vor unsere Füße gelegt. Und wieder geht es darum, Hingabe, eins werden mit Christus und das tun, was er letzten Endes schon längst vorbereitet. Ja, wir sind am Schluss und da können wir nur noch fragen, wo stehen wir, wo stehe ich? Ich wünsche mir, wünsche euch, wünsche uns einen unerschütterlichen Glauben, gegründet sein im Glauben, ein Wachstum darin, die Werke des Glaubens, und die Bemühungen der Liebe. Gott segne Sie und uns miteinander. Ist das Gebet, Mann? Ja, dann wollen wir noch beten. Herr Jesus, habe du Dank, dass du uns den Glauben geschenkt hast, den Glauben an dich. Dieses Vorrecht, erwählt zu sein, glauben zu dürfen, dass du, Jesus, der Sohn Gottes bist, gesandt vom Vater. So eine frühere Hoffnung haben, dass aber die anderen nicht ausgeschlossen sind, sondern dass unser Dienst den anderen dient, dass auch sie den Weg des Glaubens finden. Nun lass uns in allem treu sein, in allem treu sein und dir in allem nachfolgen. Wirk du den Glauben in uns, lebe dein Glaubensleben in uns aus. Wir wollen eine gläubige Gemeinde sein, die dir gehört und deinen Willen tut. Aber nun bitte ich dich auch, Vater, im Namen Jesu, schenke uns das Wachstum. Schenke uns das Wachstum, dass wir ganz tief in dich hineinwachsen und in dir gewurzelt sein. Und auch in den Stürmen des Lebens, den Anfechtungen und den Fragen der Zeit uns nicht hin und her bewegen lassen. Das tust du durch deine Gnade und durch deinen Geist, den Geist des Glaubens oder deinen Geist, der auch den Geist, der auch ein Geist des Glaubens ist und ihn enthält. Fülle uns ganz, dass wir immer mehr dein Bild tragen an unserem inneren Menschen, der auch dann nach außen sichtbar wird. Segne alle, die nicht hier sind, segne alle, die uns begegnen, dass wir wieder ein Segen sind, und setze uns zum Segen, Herr Jesu. Amen.